True Crime boomt und oft wirkt das so als etwas super Harmloses oder einen Krimi lesen. Das ist so ein bisschen vielleicht die Sommerstrandlektüre. Aber auch aus feministischer Perspektive macht es etwas aus, wie sprechen wir über Gewalt und in dem Fall vielleicht auch Gewalt an Frauen und was macht es eben auch mit den Betroffenen. Und deswegen bin ich schon gespannt, wie wir dieses Thema heute hier besprechen werden.
Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buch-Podcast.
Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive.
Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen.
Ich bin Sophia.
Und ich bin Julia.
Julia, heute hast du uns zwei Bücher mitgebracht von der gleichen Autorin, die sich einem Thema ein bisschen unterschiedlich annähern.
Genau, ich habe euch zwei Bücher mitgebracht, die sich mit dem Thema True Crime auseinandersetzen. Das ist ja ein Genre, das sehr beliebt ist, vor allem im Podcast-Bereich und reale Kriminalfälle nacherzählt. Wir wollen da heute aber einen eher kritischen Blick drauf werfen. Nicht, weil wir irgendwie sagen wollen, True Crime ist allgemein problematisch oder dass man solche Podcasts irgendwie nicht hören darf. Ich habe auch in der Vorbereitung einige True Crime Podcasts gehört und verstehe total, warum das Genre so beliebt ist. Aber es ist eben ein schmaler Grat. Das heißt, wir wollen heute gemeinsam drüber nachdenken, wie wir über Gewalt sprechen, wie solche Geschichten über Gewalt sprechen und eben aus feministischer Sicht vor allem über Gewalt gegen Frauen.
Und ich finde es total wichtig, dass wir dieses Thema aufgreifen, weil wie du gesagt hast, True Crime boomt und oft wirkt das so als etwas super Harmloses oder einen Krimi lesen. Das ist so ein bisschen vielleicht die Sommerstrandlektüre. Aber auch aus feministischer Perspektive macht es etwas aus, wie sprechen wir über Gewalt und in dem Fall vielleicht auch Gewalt an Frauen und was macht es eben auch mit den Betroffenen. Und deswegen bin ich schon gespannt, wie wir dieses Thema heute hier besprechen werden.
Bevor wir aber ins Thema eintauchen, möchten wir euch noch von Steady erzählen. Und zwar könnt ihr uns auf dieser Plattform finanziell unterstützen mit einem kleinen Unterstützungsbeitrag. Das hilft uns sehr, um diesen Podcast weiterhin zu machen. Ihr wisst ja, dass wir regelmäßig Bücher lesen, besprechen und es steckt immer ganz viel Arbeit und auch Liebe dahinter. Aber wir freuen uns, wenn auch euch feministische Literaturkritik ein paar Euro pro Monat wert ist. Schaut also gerne vorbei auf steadyhq.com/diebuchpodcast und wählt ein Paket aus. Ihr kriegt dafür viele tolle Goodies und könnt auch mit uns noch mehr in Kontakt treten, Teil von einem Diebuchclub werden, Teil von unserer Signalgruppe werden. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr da mal reinschaut. Ich bespreche heute, wie schon gesagt, zwei Bücher, die sich auf unterschiedliche Art und Weise mit derselben Geschichte auseinandersetzen. Das erste ist Jane, A Murder von Maggie Nelson und das zweite The Red Parts, Autobiography of a Trial, beides eben von Maggie Nelson. Die beiden Bücher deswegen, weil sie eben zusammengehören. Jane ist ein Gedichtband. Das war der Versuch von Maggie Nelson, sich einer Geschichte, die sich in ihrer eigenen Familie ereignet hat, auf, sag ich mal, lyrische Art und Weise zu nähern. Und zwar gab es in der Familie von Maggie Nelson, der Autorin, einen Mord. Ihre Tante ist als 23-jährige Studentin ermordet worden und es gab jahrzehntelang keine neuen Informationen zu diesem Fall, der galt als ungeklärt. Und Maggie Nelson hat sich dann eben auf so künstlerische Art und Weise mit diesem Thema und mit einfach auch dem langen Schatten, den diese Geschichte in ihr Leben und ihre Familie geworfen hat, auseinandergesetzt. Und genau zu der Zeit, als Jane, a Murder, herauskam, haben sie den Anruf erhalten von der Polizei, dass es einen DNA-Match, also eine Übereinstimmung in der DNA von diesem damaligen Fall gab und dass es jetzt einen Prozess geben wird, um doch den Mörder von Jane, eben dieser Tante von Maggie Nelson, zu finden. Und das heißt, gerade in dem Prozess, als sie dabei war, das Buch rauszubringen, hat sich dieses Thema wieder ganz neu eröffnet. Und damit beschäftigt sich The Red Parts, Autobiography of a Trial, also die Autobiografie eines Prozesses, wo Maggie Nelson eigentlich, sag ich mal, so ein bisschen klassisch autobiografisch diesen Prozess begleitet, wie das für ihre Familie war. Sie schreibt aber auch über ihr eigenes Leben, über eigene andere Ereignisse in ihrem Leben, wie zum Beispiel den Tod ihres Vaters und wie das alles irgendwie zusammenhängt. Das heißt, sehr spannend, sich auch diese beiden Bücher nebeneinander anzuschauen. Und ich bin, wie gesagt, ein großer Fan von Maggie Nelson. Ich habe auch Bluettes von ihr gelesen,
die
ich
schon ein, von ihr, ja.
Genau, ein paar Mal erzählt habe. Und ja, ich finde, sie ist eine wirklich spannende, wirklich tolle Autorin, die eben sehr oft so an Genregrenzen arbeitet und sich nie so ganz in ein Genre einteilen lässt. Genau.
Und diese neue Spur, quasi diese DNA-Spur, hat das irgendwas mit diesem Erscheinen dieses Buchs zu tun oder war das einfach Zufall?
Es war Zufall. Also es ist ganz interessant, sie schreibt, dass sie 5 Jahre lang an Jane, a Murder, gearbeitet hat in diesem Buch. Und als sie den Anruf von diesem Polizisten bekommen hat, der diesen Fall wieder aufrollt, hat er am Telefon zu ihr gesagt, du hast wahrscheinlich gedacht, dass du ganz alleine warst mit dieser Geschichte in der Zeit, als du dein Buch rausgebracht hast. Aber tatsächlich habe ich zur selben Zeit wieder mit Jane und mit dieser Geschichte auch zu tun gehabt. Und der Polizist hat dann auch das Buch Jane, a Murder, rangenommen, um sozusagen Informationen über den Fall zu sammeln, hat sich Sachen angestrichen, hat versucht, darüber auch mehr über Jane herauszufinden. Also es ist wirklich so, die Literatur und das Leben ist da total ineinander geflossen.
Wow, jetzt haben sie ein bisschen Gänsehaut.
Ja, sie reflektiert das auch in The Red Parts. Ich muss dazu sagen, als ich es gelesen habe, wollte eigentlich zuerst Jane, a Murder lesen, weil das in der Chronologie zuerst kam. Ich habe aber The Red Parts zuerst gelesen, weil es mir zuerst geliefert wurde. Deswegen wird The Red Parts so ein bisschen, sag ich mal, dominieren, auch in der Podcast-Folge jetzt, weil es eben das, ich sag mal, kohärentere und ein bisschen erzählerische ist. Das andere ist halt so ein Gedichtband, ne? Da kann man dann irgendwie sich dem Thema auch nochmal auf ein bisschen andere Art und Weise nähern. Aber das, was sozusagen die kohärentere Erzählung ist, das hat so ein bisschen sich in meiner Wahrnehmung irgendwie so ein bisschen davor geschoben. Deswegen werde ich den Büchern wahrscheinlich nicht ganz den gleichen Raum einräumen, auch wenn sie natürlich irgendwie zusammengehören.
Ich finde es jetzt schon mal einen ersten interessanten Schritt, dass Maggie Nelson das autobiografisch verarbeitet, weil wir haben ja zu Beginn gesprochen über True Crime und da ist es ja ganz oft so, dass JournalistInnen sich einen Fall hernehmen und mit dieser Außenperspektive draufschauen, auch was ist spannend, was ist vielleicht interessant und natürlich ganz etwas anderes aus einer Innenperspektive in die eigene Familie zu blicken. Ja. Wie war denn das bei dir beim Lesen, diese autobiografische Perspektive auf so einen Mord im Vergleich vielleicht zu einem anderen Buch oder Krimi oder so?
Ja, also ich glaube, bei mir hat so die Betroffenheit eigentlich vor allem überhand genommen, weil mir erst dadurch so richtig bewusst geworden ist, wie sehr so eine Familie, die eben sowas erlebt hat, auch Jahrzehnte und Generationen nachdem das passiert ist, weil Maggie Nelson war selbst noch gar nicht geboren, als das passiert ist, davon immer noch betroffen ist und wie auch diese Aufarbeitung durch True Crime oder auch durch irgendwelche so sensationsgeilen TV-Formate, ja, die das aufarbeiten, wie sehr das diese Familie belastet. Und ich fand es auch spannend, in The Red Parts schreibt Maggie Nelson, dass sie ursprünglich Jane, a Murder, schreiben wollte, weil sie ihrer Familie irgendwie so ein bisschen vorgeworfen hat, dass sie nicht richtig, unter Anführungszeichen, mit diesem Mord oder mit diesem Trauerfall umgegangen sind, dass sie das Gefühl hatte, die Familie hat das eigentlich so in sich reingefressen und ist damit nicht irgendwie wirklich umgegangen, sondern hat es einfach so ein bisschen verdrängt. Und sie wüsste, wie man richtig trauert. Und als dann aber der Prozess wieder gestartet hat und sie plötzlich mit der Realität von diesem Fall wieder konfrontiert war, hat sie gemerkt, wie hochmütig das eigentlich war, zu sagen, irgendjemand trauert richtig oder falsch. Weil das war es ist so eine extreme Geschichte, die werde ich euch vielleicht auch nochmal kurz erklären, damit wir wissen, worüber wir reden, dass da gibt es einfach kein richtig und falsch. Es ist einfach nur unbeschreiblich und jenseits von aller Vorstellungskraft. Und sie reflektiert das aber alles in diesen beiden Büchern, also deswegen auch wirklich sehr spannend.
Ja, dann erzähl doch mal, wie ist denn dieser Mord passiert?
Also wir wissen über Jane, dass sie eben 23 war, sie war Jus-Studentin, sehr sozial engagiert und ambitioniert. Sie wollte damals vom College mit einer Fahrgemeinschaft nach Hause fahren zu ihren Eltern, weil sie sich gerade frisch verlobt hatte und ihren Eltern eigentlich von dieser Verlobung erzählen wollte. Und sie wusste, dass ihre Eltern nicht ganz happy sind mit ihrem Partner. Und sie wollte sozusagen mal die Neuigkeiten überbringen. Und ihr Verlobter wäre dann ein paar Tage später nachgekommen. Wenn er mit ihr gleich mitgefahren wäre, dann wäre das alles nicht passiert. Sie hat eben eine Fahrgemeinschaft gesucht und hat auf so einem schwarzen Brett an der Uni da so eine Anfrage gestellt und dann hat sich jemand unter falschen Namen bei ihr gemeldet und ganz ein absurdes Detail, aber der kam irgendwie zu spät und sie hat dann im Telefonbuch nach diesem Namen gesucht, weil sie ihn anrufen wollte und schauen wollte, ob er überhaupt noch kommt. Und dann hat sie eben diesen Namen im Telefonbuch gefunden, hat dort angerufen und der Mensch, der dann abgehoben hat, war natürlich nicht der Richtige, weil es ein falscher Name angegeben war und war ganz verwirrt, was sie meint und dachte irgendwie, na, sie hat sich verwählt und das kann irgendwie alles nicht stimmen. Und wenn sie da sozusagen irgendwie vielleicht gemerkt hätte, dass da was nicht stimmt, aber natürlich geht man nicht davon aus, na, dann hätte das auch vielleicht, ja, irgendwie alles nicht so ausgehen müssen, aber jedenfalls ist sie dann trotzdem, ist diese Fahrgemeinschaft dann doch zustande gekommen, dieser Mann ist gekommen, hat sie dann mitgenommen im Auto und sie ist halt nie angekommen und er hat sie dann eben am Weg ermordet. Es war auch sehr lange die Vermutung, dass es Teil von so einem Serienmord ist, der irgendwie in einer ähnlichen Zeit passiert ist. Es hat sich dann aber eben rausgestellt, dass das ein Einzeltäter war, auch weil die anderen Fälle irgendwie recht unterschiedlich waren und lange Zeit wusste man das aber nicht. Und für die Familie war es natürlich extrem logisch, aber auch so ein Detail, das mich sehr schockiert hat, war, dass die Polizei der Familie geraten hat, auch auf der Beerdigung sozusagen achtsam zu sein, weil sie gesagt haben, oft gehen solche Täter dann auch auf die Beerdigung. Und dass sie das Gästebuch von der Beerdigung aufheben sollen, um dann alle Namen sozusagen zu überprüfen, weil möglicherweise ist der Mörder dort.
Wow,
und ich dachte nur so, wie schrecklich ist das, dass du eigentlich trauern willst um dein Familienmitglied und dann musst du selbst bei der Beerdigung Angst haben. Und das ist eben auch sowas, glaube ich, was Maggie Nelson, die ja danach geboren wurde, und auch ihre Schwester wahrscheinlich geprägt hat, diese Angst einfach, die so nahe in dieser Familie, die ihr so nahe war, auch weil dieser Gewaltfall in dieser Familie passiert ist. Und ja, eben, was das für einen unglaublichen langen Schatten wirft, das war mir irgendwie nicht so ganz bewusst, ja, auch weil ich irgendwie noch nie so wirklich über das ist so ein Thema nachgedacht habe. Aber das ist sehr klar rausgekommen, auch in dem Buch, weil Maggie Nelson auch viel über ihre eigene Kindheit, über eigenes Aufwachsen spricht. Und ja, hat auf alle Fälle sehr, sehr viel Betroffenheit auch bei mir ausgelöst.
Ich denke bei dieser Geschichte natürlich sehr explizit an einen Femizid, also dass die Jane ermordet wurde, auch weil sie eine Frau ist und der Mörder war ja ein Mann. Thematisiert sie das? Kommt das irgendwie vor? Was weiß man auch über die Motive vielleicht des Mörders?
Sie ist schon sehr explizit auch, was das Thema Misogynie angeht. Sie sagt zum Beispiel in einem Fernsehinterview, weil sie eben dann auch von so Fernseh-TV-Programmen interviewt wurde im Rahmen von so True-Crime-Berichterstattung.
Ach, das kommt sogar auch direkt
drin
vor.
Ja. Und sie dann auch gefragt wurde, ja, warum ist das passiert? Warum machen Leute das? Was glaubt sie? Und sie wollte dann irgendwie mal so antworten im TV, weil Männer Frauen hassen. Hat sie dann nicht gemacht. Sie reflektiert dann auch drüber, dass sie da selbst sich so ein bisschen auch hinterfragt. Aber sie ist da schon relativ offen drüber, dass ihr das doch sehr bewusst ist.
Und wie wirkte sich dieses True-Crime-Format auf Maggie Nelson aus und ihre Familie?
Ja, sie reflektiert das sehr, die Frage, wer darf eigentlich welche Geschichte erzählen, auch auf bezogen auf sie selbst. Sie reflektiert zum Beispiel auch, ist sie überhaupt die Richtige, da ein Buch drüber zu schreiben? Denn die Tatsache ist, dass sie selbst Jane nie gekannt hat. In dem ersten Buch, Jane, a Murder, verarbeitet sie zum Beispiel auch Tagebucheinträge von Jane. Also Jane spricht da irgendwie auch selbst zu uns, aber sie passt natürlich auch diese Texte an und reflektiert das dann auch, darf sie das überhaupt? Was ist ihre Rolle in dem Ganzen? Und sie fragt sich natürlich auch, wie ethisch ist es, solche voyeuristischen Formate dann daraus zu machen? Weil sie versucht, sich eben auf komplexere Art und Weise damit zu beschäftigen, aber letztendlich macht sie dasselbe wie diese True-Crime-Formate. Und mir ist es dann auch ein bisschen so gegangen beim Lesen, dass ich gemerkt habe, okay, ich will es jetzt auch wissen. Also weißt du, dieser Voyeurismus kickt trotzdem, auch wenn man irgendwie sich dessen bewusst ist, funktioniert dieser Mechanismus trotzdem. Und es wird eben in solchen Formaten irgendwie Dramatik erzeugt, es wird auch, es hat doch sowas Kathartisches, ja, vielleicht auch einen Weg, mit seine eigenen Ängste vielleicht auch zu konfrontieren. Und per se, glaube ich, muss man auch unterscheiden, es ist nicht jeder True Crime Podcast oder Format ist wie der andere. Ja. Ich habe zum Beispiel auch mir mal einen True Crime Podcast angehört, wo es um Korruption und Investigativjournalismus ging. Das fand ich wieder voll spannend. Ja. Also das heißt jetzt auch nicht, dass wir da irgendwie alles in einen Topf werfen wollen. Ich glaube, was sie kritisiert ist, wenn Gewalt und vor allem Gewalt an Frauen kommerzialisiert wird, auch irgendwo zelebriert wird und wenn vor allem so gewisse Opfer unter Anführungszeichen bevorzugt werden. Ja, wir kennen das auch aus Krimis. Weiße, schöne, junge Frauen sind sehr häufig irgendwie die Opfer in solchen Geschichten und die Gewalt gegen diese Frauen wird dann so richtig inszeniert und wird fast zu seinem Fetisch und bekommt so eine Faszination, mit der dann auch wieder Geld verdient wird und die auch dann wieder in ein Muster hineinspielt, das wir eigentlich überhaupt nicht unterstützen wollen oder sollten, nämlich dass Gewalt an Frauen irgendwie normalisiert oder eben hochgehalten wird,
ja,
und zelebriert wird,
ja,
weil genau, das soll es einfach nicht sein.
Und sich das dran ergötzen und das halt super spannend finden. Ich meine, wie du sagst, ich verstehe ja, ich will dann auch wissen, wer der Mörder war und warum. Und auch vielleicht diese Art von Geschichte, es gibt halt einen Start, einen Höhepunkt, dann findet man heraus, was ist und dann am Schluss ist die Geschichte abgeschlossen. Das ist ja irgendwie so sehr befriedigend und auch verständlich und nichts dagegen einzuwenden. Aber wie du sagst, ja, es kommt ein bisschen drauf an, wie ist die Perspektive drauf und was macht das irgendwie auch mit uns?
Ja.
Wie ist das, thematisiert sie auch, wie ihre Familie reagiert, dass sie dieses Buch schreibt? Weil ich denke mal, das ist ja vielleicht auch gar nicht so leicht, dass dann eine Person aus der Familie das Thema aufgreift und damit an die Öffentlichkeit geht.
Sie schreibt darüber, dass ihre Mutter Jane a Murder, also den Gedichtband, gelesen hat und dass sie auch nervös war im Vorhinein, ihrer Mutter das Buch zu geben und dass das für die Mutter aber eine sehr schöne Erfahrung war, dass sie das Gefühl hat, du hast Jane irgendwie wieder zum Leben erweckt oder du hast ihr ein Denkmal gesetzt und du hast ihre Stimme und wer sie war als Person sehr gut eingefangen, obwohl sie sie ja gar nicht gekannt hat. Also für die Familie war das zumindest das erste Buch, zumindest für die Mutter auf alle Fälle, auch eine schöne Würdigung dieses Lebens, weil es ja nicht nur darum geht, irgendwie den Tod darzustellen, sondern auch die Person in den Vordergrund zu rücken. Und das ist ihr, glaube ich, schon zumindest wirkt so gelungen. Was ich noch kurz zu dem True-Crime-Thema sagen wollte, sie sagte auch, dass ihre Familie da selber sehr ambivalent war. Es war zum Beispiel für sie sehr schwer, dass während des Prozesses die Medien auch zugelassen waren und dass auch die ganze Zeit im Prinzip Kameras auf die Familie gerichtet waren und dass jede Reaktion der Familie irgendwie eingefangen wurde auf Bild, ja, Bewegtbild. Und das aber dann am Schluss, als es dann zu einer Verurteilung kam, die Familie selbst das in den Medien repräsentiert sehen wollte und sie dann am Abend dieses Tages, wo das dann sozusagen seinen Abschluss gefunden hat, durch die Kanäle gezappt sind, um zu suchen, ob es irgendwo dargestellt wird. Also ein sehr ambivalentes Verhältnis, ne, zu dieser medialen Darstellung. Sie spricht auch darüber, dass sie eben bei so True-Crime-Formaten dann auch mitgemacht hat, um eben doch so ein bisschen einen Einfluss zu haben und doch eine Stimme in diesem Format zu sein und nicht diesen Leuten völlig alleine die Geschichte von Jane zu überlassen, sondern auch, natürlich kann man da wahrscheinlich nur einen gewissen Teil auch redaktionellen Arbeit dann beeinflussen, aber nicht völlig das irgendwelchen Fremden zu überlassen. Und ja.
Und ich finde, es passt auch dazu, was du am Anfang gesagt hast, nämlich, dass Menschen sehr unterschiedlich trauern und dass es für manche Menschen total wichtig ist, gehört zu werden und dass es auch in der Öffentlichkeit gesagt wird, auch aus so einem Gerechtigkeitsaspekt heraus, dass es nicht einfach untergeht und es ist vergessen, die Welt geht normal weiter und andere sagen, lassen wir das doch hinter uns und alles dazwischen. Und ich glaube, das ist halt auch sehr unterschiedlich in einer Familie dann.
Ja. Ein so Trope, den sie auch beschreibt, ist ja, dass oft der weiße Polizist so als der Held und Retter dargestellt wird, na, auch in Krimis. Und dass es aber eben oft tatsächlich einfach so ist, dass es vor allem in den USA ganz viel Polizeigewalt gibt und sehr viel Gewalt durch die Polizei an Frauen oder an People of Color. Und dass diese dass dieser Savior-Komplex, den oft Polizisten dann haben, auch total problematisch zu sehen ist, wenn man weiß, wie vor allem, wie heftig die Gewalt ist, eben die auch von Polizisten auf andere ausgeht. Nicht immer und überall natürlich, aber vor allem in den USA ist das ein sehr viel besprochenes Thema. Mhm. Und sie schreibt dann auch über den Polizisten, der sich eben mit diesem Fall von Jane beschäftigt. Und sie ist ihm grundsätzlich, glaube ich, sehr dankbar. Und es wird immer beschrieben, dass er sich sehr um die Familie kümmert und dass er sehr bewusst ist, ja, den Konsent auch von der Familie einzuholen und sie zu schützen. Also das kommt sehr, sehr klar raus. Sie charakterisiert und porträtiert ihn dann aber auch als Person so ein bisschen. Sie sagt, dass er zum Beispiel auch ein Foto von Jane oder dass sie so ein bisschen befremdet ist, als sie in sein Büro kommt, wo sie sieht, dass er ein Foto von Jane als seinen Bildschirmschoner beim PC eingestellt hat. Er hat halt jahrelang sich mit dem befasst, ja, ne? Und dass er in einer Kiste, die einfach da in seinem Regal steht, die ganzen Beweismaterialien aufgehoben hat, auch die Waffe, also die Mordwaffe unter Anführungszeichen und so. Und dass sie, dass er ihr dann erzählt, dass Jane ihm im Traum wie so ein Geist erschienen ist und dass sie ihn irgendwie auch durch eine schwere Zeit durchgeholfen hat und dass er seine persönlichen Probleme mit seiner Ehe hatte und so. Und also sie reflektiert auch, wie dieser Mann, der sich mit so einem heftigen Thema jeden Tag befassen muss, diesen Savior-Komplex, den er da offensichtlich hat, ja, weil er irgendwie Jane zu Gerechtigkeit verhelfen will, auch irgendwie braucht, um diese Arbeit überhaupt machen zu können. Also sie sieht das zwar, dass das irgendwie für sie auch als Angehörige irgendwie befremdlich ist, aber gleichzeitig erkennt sie auch irgendwie an, dass es eben ein Mensch, der sich da beruflich die ganze Zeit mit dieser Gewalt auseinandersetzt, wahrscheinlich auch einfach einen positiven Aspekt braucht, an dem er sich festhält, der dann für ihn auch Sinn macht, warum er sich ja mit all dieser Gewalt tagtäglich auseinandersetzt. Also es ist ein komplexes Bild, das sie zeichnet jedenfalls, und sie dekonstruiert sozusagen auch diesen Polizisten so ein bisschen, den wir eben auch aus Krimis und so sehr häufig kennen.
Ja, das ist ja auch eine Stärke wahrscheinlich dieser Bücher, dass sie so diese Komplexität ein bisschen aufmachen und dieses Schwarz-Weiß-Denken, Gut-Böse-Denken und diese sehr schablonenhaften Figuren, die wir von Krimis denken, ein bisschen dekonstruieren.
Genau. Und sie sagt jetzt eben auch nicht nur, dass es ist ja gar nicht, dass True Crime irgendwie falsch ist oder Krimis irgendwie falsch sind. Sie spricht eigentlich sehr explizit über das Geschichtenerzählen an sich als für sie ein eigentlich sehr problematischen Prozess, weil sie sagt, Geschichten erzählen, Storytelling, das wird oft als sowas ganz Positives, Identitätsstiftendes oder auch Bedeutungsgenerierendes beschrieben. Für sie steht aber eigentlich im Vordergrund, dass Geschichten und vor allem auch die Geschichten, die wir uns selber auch über uns selbst erzählen, oft uns auf total falsche Fährten lenken und dass sie immer ein Misstrauen vor allzu kohärenten Geschichten hat. Mhm. Dass sie deswegen immer versucht, ja, diese Komplexität und auch diese Aspekte in Geschichten hervorzuheben, die sich irgendwie gegen die dominante Erzählung sperren. Und das kommt einfach auch in ihren Büchern so gut raus und auch in Jane a Murder, also dem Gedichtband, über den ich jetzt noch gar nicht so viel gesprochen habe, kommt das so gut raus, dass es einfach besonders bei so einem Thema nicht möglich ist, eine kohärente Geschichte zu erzählen. Sie zieht in dem Gedichtband eben nicht nur die Tagebucheinträge von Jane selbst heraus, sondern sie hat auch irgendwie Ausschnitte aus Zeitungsartikeln oder aus solchen Büchern, die sich mit dem Fall beschäftigen oder auch ihre eigenen Reflexionen zu dem Thema. Und sie verwebt das auch so mit ihrer eigenen Geschichte und ihrem eigenen Zugang zu all dem. Und das, finde ich, war auch was ich mir sehr gedacht habe, dass ich mir mitnehmen möchte, dass ja allzu glatt gebügelte Geschichten meistens was auslassen und dass es nie so ist, dass Geschichten nur in eine Richtung erzählt werden, sondern dass Geschichten auch diese inkohärenten Momente irgendwie mitnehmen sollten.
Und auch beim feministischen Lesen, dass es so wichtig ist, das besprechen wir ja auch oft, so ein bisschen rauszuzoomen und zu fragen, wer spricht denn jetzt eigentlich, aus welcher Perspektive wird denn gesprochen und was sind die Leerstellen, was ist nicht gesagt.
Genau, ja. Wenn es ums Thema Geschichten erzählen geht, dann und sie sich eben auch fragt, ob sie die Richtige ist, um die Geschichte von Jane zu erzählen, dann kommt sie für sich so auf den Punkt zu sagen, manchmal ist es auch okay, eine Geschichte zu erzählen, just because it happened, sagt sie, einfach weil es passiert ist und weil sie diejenige ist, die eben auch Autorin ist, ne, und weil sie das Geschichten erzählen auch ein Teil von ihr ist. Aber ich musste da an das Thema Zeugenliteratur denken oder Witness Literature, was wir auch schon mal besprochen haben, und zwar bei Aminata Fawner, The Devil That Danced on the Water. Und zwar ist Zeugenliteratur eben, wie der Name schon sagt, eine Literatur, die Zeugenschaft ablegt, oft über Katastrophen oder Ungerechtigkeiten, Traumata. Es ist auch im Kontext von Südafrika und der Aufarbeitung von Apartheid zum Beispiel oft besprochen worden. Die südafrikanische Literatur-Nobelpreisträgerin Nadine Gordimer schreibt da auch darüber, dass Literatur etwas leisten kann in diesen Situationen, wo man eben mit etwas unaussprechlich Schrecklichem konfrontiert ist, was Journalismus oder eben auch die Fakten oder die wissenschaftliche Auseinandersetzung oder auch die juristische Auseinandersetzung eben nicht liefern können, nämlich das mit literarischen Mitteln und künstlerischen Mitteln aufzuarbeiten und eben eine andere Ebene reinzubringen, eben diese künstlerische, diese autobiografische, einfach auch, weil ja, Journalismus und auch das Justizsystem nicht alles abdecken von dem, was da passiert. Und insofern habe ich diese Bücher oder auch vor allem The Red Parts ebenso auch als Zeugenliteratur gelesen. Es gibt auch einen Artikel im Guardian, wo die Autorin Aminata Fawner eben, die ja auch ein Buch über Sierra Leone geschrieben hat, auch über ihren Zugang zu dem Begriff Zeugenliteratur spricht. Und ich finde das wirklich sehr, sehr wichtig, dass Literatur da einfach gewisse Dinge leisten kann, die sonst keinen Platz haben. Also wirklich über diese emotionalen Dinge auch zu sprechen und über diese, ja, einfach so eine andere Form der Aufarbeitung reinzubringen, eine andere Ebene reinzubringen, finde ich da auch sehr, sehr wichtig und glaube ich, ist auch ein, vielleicht einfach ein Zugang, wie man diese Bücher lesen kann.
Ja, und auch dieses Empathievermögen stärkt und nicht nur den äußeren, voyeuristischen Blick drauf wirft, sondern eben ermöglicht, in verschiedene Perspektiven auch so ein bisschen einzutauchen. Mhm. Und man ja auch mehr Zeit hat, in einem Buch Komplexitäten aufzumachen, wie es einen kurzen Zeitungsartikel.
Maggie Nelson schreibt auch oder verwendet auch diese Sprache oft sehr. Also sie hat ja sehr eine Faszination für Sprache, logischerweise. Und sie reflektiert auch die Sprache eben dieses Justizsystems und verarbeitet es auch auf lyrische Art und Weise und wie die Sprache dieses Journalismus ist und wie ihre eigene Sprache ist und die Sprache von Jane. Also es ist total spannend, wie diese verschiedenen Ebenen da zusammenkommen und sich so irgendwie überlagern. Und also wirklich ein echt cooles Buch oder zwei coole Bücher, die ich euch empfehlen kann, auch besonders dann, finde ich, wenn ihr Fans von True Crime seid und euch mal mit einem anderen Blick diesem Genre nähern wollt. Und wie gesagt, es geht ja nicht darum zu sagen, dass das niemand hören darf oder soll, sondern einfach ein paar zusätzliche Ebenen dem hinzuzufügen.
Hast du vielleicht noch ein Gedicht aus Jane, das du noch teilen kannst zum Abschluss?
Mhm. Ja, ich finde es gut, wenn wir Jane am Schluss von dieser Folge noch sprechen lassen. Jetzt haben wir so viel über sie gesprochen. Ich lese ganz kurz einen Ausschnitt aus einem Gedicht, das heißt 1966 von Jane's Journal, also aus ihrem Tagebuch. Und ja, werde ein paar so Ausschnitte rausnehmen und damit können wir die Folge beenden. You know, for a world that demands direction, I certainly have none. Will I be a teacher? Will I go to France? Really, I don't know how smart I am, and that above all else keeps me working and working hard. I want so much to be versatile, charming, warm, deep, intelligent, accomplishing something, loving, fooling round, giving instead of getting, cheery, not driven, sure, not uncertain, possessing, not anticipating. Answers, not questions. I'm seething lately, but it too shall pass.